ARD.
Berlin Sounds. Inside.
Herzlich willkommen. Heute ist Legendary Blixer Bargeld mein Gast. Blixer von den einstürzenden Neubauten. Mein Name ist Anja Kaspari. Ich lebe wie Blixer in Berlin. Ich habe als Musikjournalistin schon oft Berührungspunkte mit ihm gehabt, meist als Konzertgängerin. Und ich schätze Blixer Bargeld sehr, weil er so eigen ist, so frei, weil er macht, was er will und weil er es geschafft hat, gleichzeitig Enfant Terrible und Bundesverdienstkreuzträger zu sein. Das zu vereinen, ist schon eine hohe Kunst. Und alle lieben Blixer, ja, der ja inzwischen leider am Stock geht durch eine schlecht verheilte Oberschenkelhalsfraktur und, Achtung, jetzt wird's noch morbider, seine Grabstelle hat er auch schon ausgesucht, quasi neben Marlene Dietrich. Aber das wird er uns gleich selber erzählen. Viel Spaß, jetzt geht's los. Heute zu Gast ein Berliner, der internationale Musikgeschichte geschrieben hat, mit als Frontmann der einstürzenden Neubauten. Ist aber nicht seine einzige Band. Er war knapp 20 Jahre lang auch bei den Bad Seeds, der Band von Nick Cave. Und heute ist er hier, der große, schillernde Blixer Bargeld. Hallo.
Hallo.
Ja, du schillerst ja wirklich.
Ja, es ist eine meiner letzten Inkarnationen. Der Glamrock-Gott from a parallel universe.
Genau, Glamrock-Gott. Ich habe auch schon unter den Tisch geguckt, du hast Schuhe an.
Also ja, es ist auch nicht richtig, dass ich immer barfuß bin. Also bei den Neubauten, ja, da ist das nicht nur programmatisch, sondern auch praktisch, weil wir uns vor allen Dingen auch über den Boden verständigen. Und sonst ist das nicht immer so. Also wenn ich mit Theo Theardo spiele, habe ich Schuhe an.
Aber wenn du mit den Neubauten spielst, bist du barfuß.
Und ich meine, auf der Bühne.
Ja.
Das ist auch, ich will ja dann in dem Moment, in dem ich auf die Bühne gehe, will ich ja auch das normale Raumzeitkontinuum hinter mir lassen. Das heißt, da ist das dann auch immer richtig der deutliche Übergang. Außerhalb der Bühne habe ich Schuhe an. Wenn ich die Bühne betrete, den heiligen Bezirk, dann lasse ich die Schuhe draußen.
Muss dann immer vorher auch gefegt werden, oder?
Muss was werden?
Gefegt, sonst trittst du ja vielleicht in irgendwas rein.
Ist real nie passiert.
Okay, aber auf der Bühne hast du dich schon öfter mal verletzt.
Ja, aber nicht jetzt, weil ich barfuß war, sondern höchstens, wenn die Chemie innerhalb der Band stimmt, dann können selbst fliegende Metallteile einem nichts anhaben, weil man genau in dem Moment, selbst wenn die von hinten kommen, sich wegduckt. Da ist schon einfach eine telepathische Übereinstimmung da. Aber es sind schon so ein paar Sachen so umgefallen oder so Knieverletzungen oder ich habe ein paar Narben, die ich auf einzelne Konzerte zurückführen kann. Das hört sich jetzt aber so an, als wäre das so Neubauten eine Brachialgewalt und das, wir haben nie Dinge gemacht, weil sie gefährlich sind oder weil wir uns verletzen könnten.
Nicht absichtlich.
Nee. Mhm.
Lass uns doch mal ganz vorne anfangen, Blixer. Weil
wo ist vorne?
Vorne ist
1980?
Nein, noch früher. Weil ich finde es so sensationell, was du für eine Entwicklung durchgemacht hast. Also du kommst aus Friedenau, richtig?
Ja, aber aus der Sozialhilfe-Ecke von Friedenau, also auf der anderen Seite der S-Bahn-Gleise. So auf on the other side of the tracks, aus dem letzten übrig gebliebenen Baudenkmal nationalsozialistischer Familienarchitektur.
Sag mal die Straße.
Grazer Damm.
Du hast keinen Schulabschluss, weil du von der Schule geflogen bist?
Ja, yep. Naja, nee, auf meinem Zeugnis ist vermerkt, dass das, was da steht, einem Hauptschulabschluss entsprechen würde.
Und dann bist du mit 17 auch von zu Hause weg?
Ja.
Wohin?
Zuerst nach Wedding in die Kammer von einem Bekannten in der Seestraße, ich glaube 109 oder 116, zweite Hinterhof, vierte Aufgang. Ich durchlebe den Horror immer noch, wenn ich durch die Seestraße komme.
Und wie hast du dich denn dann mit 17 über Wasser gehalten?
Damals gab es ja noch Sozialhilfe und in dem Moment, in dem ich Sozialhilfe beantragte, wurde ich sofort in die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gesteckt. Und das hieß dann konkret, man hat mich, da ich in Schöneberg gemeldet war und nicht in Wedding, auf einen Friedhof beordert, und zwar den berühmten Schöneberger Friedhof, wo auch Marlene Dietrich liegt. Und da durfte ich dann Torf schaufeln.
Aber irgendwie passt das auch, oder? So wie du
ja,
aussahst,
naja, es passt in dem Sinne, dass ich da auch begraben werden werde.
Hm. Hast du dir schon besorgt?
Habe ich mich schon besorgt.
Neben Marlene das Grab?
Nein, das, ich glaube, so genau kann man das nicht ansagen. Neben Marlene, aber im Prinzip natürlich neben Marlene. Mhm. Vielleicht nicht direkt daneben eben.
Ich denke mir, du wirst dann auch so ein Ehrengrab bekommen. Da müssen deine Angehörigen nichts
genau
bezahlen.
Genau so ist es, ja.
Ach, das weißt du jetzt schon? Ja. Hat man dir schon gesagt?
Das hat man mir schon gesagt, ja.
Und ich meine, ich hoffe, es ist
jetzt... Das ist jetzt nicht so das Thema, nein, über das wir uns hier unterhalten sollen.
Aber man kann sich mit dir
gefragt,
über sowas unterhalten.
Wie ich mich da über Wasser gehalten habe. Also ich habe Torf geschaufelt. Man hat mich da aus dem Arbeitsamt zusammen mit einem anderen jungen Mann dahin beordert. Der hatte tatsächlich den Namen Horst Klotzki. Und Horst Klotzki war schon dreimal gefeuert worden aus derselben Arbeitsstelle und hatte eine sadistische Art. Er ließ immer so andere von anderen Sicht mit der Schubkarre durch die Gegend fahren und so. Also der war genauso, wie er hieß, Horst Klotzki. Da habe ich es dann auch nur ein paar Wochen ausgehalten und habe mich dann krankschreiben lassen. Und nachdem diese Krankschreibung dann ausgelaufen ist, war es vorbei mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und mit Sozialhilfe.
Dann kam
da
die
fing
Musik.
Jein. Es kam tatsächlich so in derselben Zeit, haben mich so ein paar junge, sagen wir ruhig Punks, also erste Stunde Punks angesprochen im SO36, ich glaube bei der Eröffnungsfeier.
Bei der Eröffnungsfeier, wo Iggy Pop und David Bowie da waren.
Ach, Gott, waren die da? Ich habe sie nicht gesehen.
Also die kamen dann wohl
am
Ende.
Das ist aber eher Legendenbildung. Iggy Pop und David Bowie lebten direkt um die Ecke. Ich lebte in der Langenscheidstraße und die waren an der Hauptstraße. Und die habe ich auch öfter beim Einkaufen und auf der Straße getroffen. Aber im SO36 habe ich sie nicht getroffen.
Hast du mit denen mal geredet?
Öfter.
Ja, worüber so?
Na, ich kann mich an die eine denkwürdige im anderen Ufer, dem damals ersten öffentlich schwulen Tagescafé. Iggy kommt rein, alle belagern den.
In der Potsdamer Straße, ne?
Nee, Hauptstraße.
In der Hauptstraße, ja, Hauptstraße.
Das, also quasi 6 Häuser weiter von David Bowies. Iggy Popper wohnt ja dann im Hinterhaus. Mhm. David Bowie hat ja dann noch eine Wohnung im selben Haus besorgt, damit er Iggy aus seiner Wohnung rauskriegte. Der wurde dann natürlich sofort belagert von allen, ja, Iggy Pop und so weiter. Und Iggy says to me, so what's your name? I said, Blixer. He said, that's as stupid as Iggy.
Und dann wart ihr gleich Freunde?
Freunde ist übertrieben. Ich kann mich auch erinnern an das andere Mal mit David Bowie und Iggy Pop im anderen Ufer. And Iggy told me that, obviously he remembered me, and Iggy told me that they just came from a session. You won't believe it. It's
hier,
a session.
Sagen, du kannst nicht Deutsch reden.
Nee, das, was Englisch in meiner Erinnerung ist, ist auch Englisch, wenn ich es vorbringe.
Okay.
Aber gut, ich werde es versuchen. Die kam gerade von einer Session und die Session war Klaus Schulze am Schlagzeug. Iggy singt und Tangerine Dream als Band.
Wow.
Nie veröffentlicht worden.
Wo wart ihr da? In welchem Spiel?
Nicht ich. Das hat mir Iggy im anderen Ufer erzählt.
Ach so.
Er kam gerade von dieser Session.
Also wahrscheinlich im Hansa-Studio.
Nee. Tangerine Dreams eigenen Ding, glaube ich.
Okay. Mhm.
Also es gibt irgendwo Aufnahmen von Tangerine Dream mit Klaus Schulze am Schlagzeug und Iggy an den Vocals.
Du hast ja anscheinend dann auch so ein Band zu David Bowie, weil du hast doch, war das nicht im letzten Jahr im Zeiss Großplanetarium?
Naja, ich habe, die haben mich gefragt, die haben zu David Bowies Geburtstag machen die immer eine Art David Bowie-Geschichte mit den Mitteln des Planetariums, was ich natürlich reizvoll finde. Und da habe ich mit meinem alten Kollegen Nico Weidemann, dem Bandleader aus Babylon Berlin, den ich aber eben auch schon seit 40 Jahren kenne, David Bowie gespielt. Also Anekdoten erzählt, so wie die, die ich gerade erzählt habe. Und Nico Weidemann am Piano und gesungen. Ich habe das übrigens dann danach aufgenommen. Ich habe es mit Nico im Studio eine ganze Bowie-EP aufgenommen.
Kommt die irgendwann mal raus?
Ja, in diesem Jahr noch.
Wirklich?
Ja, ja.
Blixer Bargeld singt David Bowie.
Genau so. Heißt Blixer Bargeld sings David Bowie und auf der Rückseite steht Accompanied by Nico Weidemann.
Oh, schön.
Ja, und das Foto sieht ungefähr so aus wie das. Genau dieselbe Inkarnation wieder.
Okay. Du wolltest nicht diese berühmte von Heroes, von dem Plattencover, das so nachstellen?
So wie Alexander oder was? Wie Alexander Scheer, der dann die Posen auch noch nachstellt. Nee, ich interpretiere es ja. Ich habe schon deutlich die Stücke genommen, die dann irgendwie auch eine Art Berlin-Bezug haben. Also es ist tatsächlich Helden, Where Are We Now, Subterraneans und Lazarus.
Oh, vom letzten Album. Hm. Also als du Iggy und David Bowie in Berlin getroffen hast, das war ja dann wahrscheinlich so 76, 77, 78. So
ja, der ist 78, so war schon wieder aus dem, fast, ja, doch, kommt, es kommt hin. Aber das hört sich jetzt so bedeutend an, das war für mich gar nicht so bedeutend. Das war, ich habe halt in der Langenscheidstraße gewohnt und ich war oft am anderen Ufer und da lief halt David Bowie immer mal vorbei, wenn er zur U-Bahn ging oder weiß ich irgendwo hin oder sonst noch. Und dasselbe mit Iggy. Iggy hast du immer gesehen mit seiner Freundin Esther, eng umschlungen, über die Straße gehend, um bei Bolle einzukaufen.
Mhm. Und was hat er dann so eingekauft?
Das weiß ich nicht.
Okay. Es gibt ja dieses tolle B-Movie von Mark Reeder.
Habe ich nie gesehen.
Ein Film über die Berliner Underground- und Punk-Szene. Und da gibt es eine Szene, da würde ich gerne mal einspielen. Ich glaube, die ist aus dem Jahr 79. Da geht es um dich.
Aha. Das Eisengrau hatte einen Untermieter, der im Laden auf einer Matratze hauste. Blixer Bargeld.
Mir gehörte der Laden. Und das, was ich habe da nicht auf einer Matratze gehaust. Okay. Mir gehörte ja der Laden. Es hatte hinten einen Hinterraum mit einem Hochbett. Den hat noch Bettina Köster gebaut. Die hat auch eine Dusche eingebaut, weil Bettina wollte dann nach...
Vielleicht ganz kurz, Bettina Köster und Gudrun Gut, die haben sich im Dschungel kennengelernt und haben dann die Band Malaria gegründet.
Nein. Bettina Köster und Gudrun Gut und Beate Bartel kannten sich, ob im Dschungel oder von sonst wo, kann ich nicht beurteilen, haben die Band Mania D gegründet.
Ach, zuerst Mania D.
Naja, die anderen Bands fangen auch alle mit Ma an, aber das ist das Konzept von Gudrun. Aber zunächst war es ja ein Trio. Die haben auch bei mir zu Hause geübt in der Langenscheidstraße.
Was denn geübt?
Na, ihre Musik.
Instrumente spielen oder was?
Ja. Ich habe so einen Keller, den Keller leergeräumt und da haben Mania die geprobt.
Aber du konntest denen nichts beibringen, oder?
Darum ging es ja auch. Also. Die haben sich das schon alles selber beigebracht. Es ist mehr eine Tatsache, dass es ist derselbe Zeitraum und wir kannten uns alle untereinander. Im Prinzip konnte man diese ganze legendäre Szene, um die es ja bei B-Movie geht, die kann man herunterbrennen auf circa ein Dutzend Personen, die sich alle untereinander kannten und die von außen dann den Anschein erweckten, als wäre unglaublich viel los in Berlin, in West-Berlin. In Wirklichkeit waren das alles nur wechselnde Formationen unter immer den immer gleichen Leuten.
Und wahrscheinlich alle in Schöneberg.
Natürlich in West-Berlin. Und das Epizentrum und das Epizentrum auch des Nachtlebens, das war ja in Schöneberg.
Was ich halt so besonders finde an diesem Ausschnitt ist deine Vokalkunst.
Die, sagen wir mal, da noch nur latent vorhanden ist, ja. Es ging ja eigentlich darum, ich kann mich an die Szene erinnern, es kam irgendein Interviewer in den Laden und ich habe mich einfach dem Interview verweigert, indem ich dann angefangen habe, Kinderpiano zu spielen und rumzugrölen.
Ja.
Das war wiederum so erfolgreich, dass mich daraufhin ein Regisseur, nämlich Karl Schenkel, kennst du noch den Film Abwärts?
Ja.
Ja, der.
Mit Hannes Jenicke.
Ja, und der, bevor er diesen Film gemacht hat, hat er einen Film gemacht namens Kalt wie Eis.
Den habe ich auch gesehen.
Ja, und da sollte ich das wiederholen, was ich da gemacht habe. Habe ich also gemacht, habe ich mit dem Kinderpiano auf den Podest gestellt und habe, ich sterbe an Skorbut.
Und damals warst du ja ganz dünn. Ne? Hattest du so abstehende Haare?
Nee, die abstehenden Haare kamen noch später. Damals hatte ich noch die so berühmte Mondlandschaft-Frisur. Das heißt, völlig unregelmäßig ausrasierte Stellen und das Hochstehende kam später, das war Mitte. Das sind wirklich alles verschiedene Inkarnationen, die immer eine Weile lang da waren. Aber diese mit den abstehenden Haaren, das kam erst so Mitte der 80er Jahre. Anfang der 80er Jahre war es die sogenannte Mondlandschaftenfrisur.
Die hast du so genannt?
Nee, die hat die Presse so genannt. Ich habe nur den Vorgang erfunden. Wie schneidet man das Haar, damit es wirklich überhaupt keinen Sinn ergibt?
Darf ich dich was zu deinen Fingernägeln fragen? Die sehen aus, als wärst du im Nagelstudio gewesen.
Na, natürlich.
Natürlich.
Warum soll ich nicht in ein Nagelstudio gehen? Ohne dass ich da hingehe, sehen meine Fingernägel nicht so toll aus.
Und
wir haben ja nun tolle Nagelstudios in Berlin. An manchen Ecken in Prenzlauer Berg ist an jeder Ecke ein Nagelstudio.
Sind die alle gleich gut?
Ich habe sie nicht alle ausprobiert. Seit ich dieses gefunden habe, gehe ich immer dahin, weil die das wirklich gut machen.
Und willst du so lange Nägel haben wegen des Gitarrespiels?
Ich spiele nie Gitarre. Sehr, sehr selten. Nee. Und selbst Klavierspielen ist schwierig so.
Stört es nicht, so lange Nägel?
Nee. Man kann sich hervorragend kratzen.
Mhm. Am Kopf. Okay. Blixer, man sagt ja, der Sound der Neubauten habe einen sehr großen Einfluss auf Depeche Mode gehabt. Siehst du das auch so?
Nein, das sehe ich nicht so. Also wir kannten uns und kennen uns natürlich und es gibt einfach Überschneidungen. Also wir haben mal für Fat Gadget, Frank Tovey, der hat mit Gareth Jones, Produzenten Gareth Jones im Hansa Studio, ein Stück aufnehmen wollen namens Collapsing New People.
Das ist ja sein größter Hit.
Naja, aber offensichtlich war es eben auf uns gemünzt. Fat Gadget spielte im...
Weil auf Englisch würdet ihr heißen Collapsing New Buildings.
Exactly. Und er war unsere Vorgruppe. Okay. Und fand das irgendwie eigenartig in Berlin, dass die Leute erst um nach Mitternacht rauskommen und die Stars, also ihn selbst, gar nicht sehen. Ja, the collapsing new people, they come out late at night, bla 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 bla. Musste dir den Text durchlesen. Aber es war alles freundschaftlich gemeint und das sieht man auch daran, dass er uns dann fragte, ob wir auf diesem Stück spielen können. Sind wir also ins Hansa gepilgert, haben da unsere Sachen mitgebracht, haben drauf gespielt und haben dadurch eben Gareth Jones kennengelernt. Der fand das so toll, dass er da mit uns arbeiten wollte.
Das war der Produzent von Depeche Mode.
Und das war eben auch der Produzent von Depeche Mode. Und da kommt diese ganze Geschichte und Überlappung her, die sich heute nicht mehr enträtseln lässt, ob nun Depeche Mode Samples von Neubauten verwendet haben aus dieser Frank Tovey Session oder nicht. Das weiß keiner wirklich. Aber damals ging das so in die Runde, dass People are People, dass es da Neubauten-Samples gibt.
Mhm. Aber die hast du nie gehört?
Das Stück habe ich natürlich gehört.
Ich meine, du hast nichts von euch da drin gehört.
Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Das ist also dazu. Neulich habe ich mal einen Film von Jim Jarmusch gesehen. Und da war ich überzeugt davon, dass die Filmmusik ein Neubauten-Sample ist. Und habe das wirklich versucht zu analysieren. Und ich konnte es nicht kongruent machen. Also ich konnte nicht wirklich sagen, also hat er jetzt das Original. Die Idee ist offensichtlich. Aber ich konnte nicht wirklich feststellen, ob es jetzt ein Sample von uns war oder ob er nur dasselbe gespielt hat.
Du könntest da jetzt natürlich Anwälte dran setzen, aber so bist du nicht.
Damals war das noch nicht so. Damals war die Behandlung von Samples im Beginn der 80er Jahre, das war rechtlich noch gar nicht geklärt. Mhm. Ja, das kam erst später, dass da eindeutig, dass man dann sagte, ja, bitte hier, ich verwende diesen Kraftwerk-Sample und dafür bezahle ich so und so. Damals, jetzt dieser Zeitpunkt, Depeche Mode, People are People oder Neubauten, die ersten Sachen, die wir da gemacht haben, da gab es im Studio ein sündhaft teures Gerät. Das hatte einen Schalter, der nannte sich Lock-in. Den legtest du um und da konntest du eine Sekunde von irgendeinem Soundmaterial festhalten und dann auf den Knopf drücken und das wiedergeben. Also so ein Album wie Public Image Limited, Flowers of Romance ist komplett von vorne bis hinten so entstanden. Also nur dieses Ding. Ja. Und das nannte sich Lock-In.
Lock-In.
Ja, und dann später AK-88 und so weiter, die Sachen, die dann auf den Markt kamen, wo das dann tatsächlich Sample hieß und wo du dann eben auch 4, 5 oder sonst wie viele Sekunden und das dann mit dem Keyboard spielen konntest und so weiter, das kam erst Mitte der 80er Jahre.
Also wenn du jetzt so redest, klingst du ja auch wie so ein Technikfreak, wie so ein Produzent.
Nee, aber wir haben ja notgedrungen alles im Studio irgendwie selber lernen müssen. Als wir für das erste Album ins Studio gegangen sind im Hafenklang in Hamburg, Alfred Hilsberg hatte da 10 Tage für uns gebucht und keinen Engineer. Also hat der Engineer uns da nur gezeigt, also hier ist Aufnahme, das sind die Equalizer, da müsst ihr das Mikro reinstecken und dann ist er gegangen.
Und wolltet ihr keinen? Gab es kein Geld? Oder?
Es gab kein Geld. Und deswegen mussten wir das notgedrungen so oder so selber lernen, wie macht man das. Wir haben natürlich auch alle die entsprechenden Fehler gemacht, also rechts doppelt so laut wie links oder irgend so. Aber ja, klar, nee, man kann mir nicht wirklich noch irgendwas erzählen irgendwie.
Lass uns mal in eure Musik reinhören.
Mittels Druck und Körperwärme wird aus unserer Konfusion eine Kernfusion.
Ja, aus einem meiner Lieblingsalben von euch, aus Haus der Lüge.
Das ist das erste Post-Gareth Jones-Album. Ja, da haben wir dann schon wieder mit John Caffery gearbeitet. Den haben wir in London aufgegabelt. Der war der letzte Produzent von Joy Division. Das letzte Album von Joy Division, das ist John Caffery. Und der wurde dann spät, den haben sich dann die Toten Hosen ausgeborgt. Und der war dann irgendwie 30 Jahre lang der Produzent für die Toten Hosen. Das ist auch der in einem Interview neulich in der Dokumentation über die Toten Hosen, haben sie ihn natürlich interviewt und er hat gesagt, ich übersetze jetzt, ne? Ich soll ja nicht Englisch reden. Es ist erstaunlich, ich habe noch nie mit einer Band gearbeitet, die überhaupt kein Talent hatte.
War das auch dein Eindruck immer schon?
Von den Toten Hosen? Hm? Ich hatte ja nicht so viel mit denen zu tun. Also wir waren immer auf freundschaftlichem Fuß, muss man sagen. Ja, also wir wurden gemeinsam bei unserem Konzert in Pilsen des Landes verwiesen. Die Toten Hosen und Neubauten in Solidarität.
Wann war das? In den 80ern?
Naja, ja, muss ja ein Jahr sein, also 87 oder irgend sowas. Und dann haben sie uns tatsächlich des Landes verwiesen, also wegen Neubauten. Offizielle Begründung, Punk. Da müsste ich jetzt weit ausholen, um diese ganze Geschichte zu erzählen.
Du bist
kann man auch sowohl bei den Toten Hosen in deren Büchern nachlesen, als auch bei Neubauten auf der Webseite. Also es ist oder bei mir in dem Europa-Kreuzweiser, da steht die Geschichte auch drin.
Würdest du dich selber als Punk bezeichnen?
Nein.
Hast du das jemals gemacht?
Nicht meines Wissens, weil die Punks waren ja immer die Bierdosen nach uns geschmissen haben. Also das dann hinterher so eingenommen zu werden, das hätte mir schon etwas gestört. Ich kann mich erinnern, ich war in einer Jury vom Filmfest München und dann sagt diese Leiterin da zu mir, ja, ist das nicht irre, früher Punk und heute ist nicht früher Punk, das passt irgendwie nicht.
Was würdest du denken von dir, hat dich immer angetrieben? War das irgendwie Wut, Enttäuschung?
Wut ist kein guter Antrieb für als
Provokationswille?
Provokation ist innerhalb einer Demokratie auch selten förderlich. Das ist, weil es ja verkommt immer zu so einem Selbstzweck dann. Provozieren wollte ich eigentlich auch nicht. Ich habe die Sachen, die wir gemacht haben und die Sachen, die wir auch immer noch machen, immer komplett ernst genommen. Ja, also es ist genau das, was ich machen wollte. Ja, und das ist, ich komme ja nicht wirklich aus dem Punk. Der hat, diese Bewegung hat eigentlich immer nur so Türen aufgemacht, die vorher nicht offen waren. In der Lage zu sein, tatsächlich selber ein Album aufzunehmen. In der Lage, das gab es andere Vertriebsmöglichkeiten, andere, die plötzlich möglich waren. Mein Hintergrund ist ja eigentlich Krautrock.
Ja. Krautrock.
Ja, Krautrock, Tonsteine, Scherben und Krautrock so ungefähr. Mhm. Das ist mein Hintergrund.
Aber ich meine deine Art, weil du wirkst so frei. Also auch schon als Junger wirktest du doch immer so, als wäre es dir völlig egal, was Leute über dich denken.
Das ist eben auch so.
Aber wo hast du das her? Das ist ja ein Geschenk, so zu denken.
Ja, das mag sein. Das mag sein, das habe ich auch nicht unbedingt. Vielleicht hatte ich einfach nichts zu verlieren, kann man ja sagen. Weil die Vorgeschichte, die ich ja schon erzählt habe, die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und so weiter, danach war ja nichts mehr. Ich habe zeitgleich angefangen zu malen und zu musizieren wieder. Musiziert habe ich schon mit 13, aber da habe ich dann wieder angefangen zu musizieren. Und weil plötzlich eben Öffnungen da waren, Türen da waren, wo man tatsächlich irgendwas machen konnte. Na, natürlich gehört dann auch so Gudrun und der ganze Umkreis, das gehört auch alles. Ich habe ja in Neubauten habe ich ja mit Gudrun gegründet. Gudrun und mein alter Schulfreund Andrew, das ist ja der und Beate Bartel, ebenfalls Manja D. Also da sieht man schon, dass das Umfeld, das ich schon mal erwähnt habe, dieses Dutzend, Avantgarde-Dutzend in Berlin eben auch ziemlich vernetzt war in unterschiedlichen Konstellationen. Irgendwann ist Sommerferien, Beate und Bettina, weiß ich wer alles, sind irgendwie in Urlaub gefahren. Und was macht Gudrun? Sie gründet eine neue Band.
Mit M.
Was? Die hieß Summe über Zukunft.
Blickfer, toller Name. Also euch gibt es jetzt schon Jahrzehnte.
45 Jahre.
Und ihr macht immer noch tolle Alben. Euer letztes Album Rampen, Alien Pop Music, war, glaube ich, auf Platz 5 in den Charts. Kann man sagen, das war ist bisher euer kommerziell erfolgreichstes Album?
Das kann man, weil diese ganzen Zählmechanismen sich immer wieder geändert haben, kann man das schwer nachvollziehen. Solche Alben wie eben Haus der Lüge waren ebenfalls in den Top 20 in den deutschen Charts. Aber damals wurde ja noch nicht mal digital das erfasst oder sonst was. Da gab es ja noch die sogenannten Tipper. Ja, also wirklich Leute, die ausgewählt waren, um ihre Tipps abzugeben, was in die Charts gehört. Was also nichts mit realen Verkaufszahlen oder irgendwas zu tun hat. Da schickte man denen so Blumensträuße, so die Plattenfirma schickte Blumensträuße an die Tipper, damit sie dann
eben... Hast du eigentlich so goldene Schallplatten und sowas zu Hause?
Ich habe goldene Schallplatten. Ich kriege übrigens gerade wieder eine.
Oh.
Diesmal für Kasper. Es lebe der Tod.
Dieser Popsong?
Ja.
Den hast du mitgeschrieben?
Nee. Ich habe nur drauf gesungen.
Ah, okay.
Dafür kriege ich jetzt eine goldene Schallplatte.
Hat bestimmt Kasper gesagt, gib dem auch mal eine.
Naja, es kriegt wohl jeder Beteiligte eine. Ich habe aber noch ein paar andere. Das sind alles nicht Deutsche.
Vielleicht als Schlusswort.
Goldene Schallplatten in Norwegen und weiß ich was, aber nicht in Deutschland.
Vielleicht als Schlusswort, Blixer. Was würdest du denken, hat dir die Stadt Berlin mehr gegeben? Oder hast du der Stadt Berlin mehr gegeben?
Das kann ich, ne, das kann man nicht quantifizieren. Aber ich kann sagen, wenn mich jemand fragt, wo ich herkomme, würde ich als erstes immer sagen Berlin.
Und nicht Deutschland?
Und glaube, als nächstes würde ich mich eher als Europäer bezeichnen. Ja. Aber ich würde immer als erstes sagen Berlin. Ich würde nicht sagen Germany.
Hätte es ein Blixer Bargeld woanders geben können?
Ich habe das gehofft und es gab eine Zeit lang, als es West-Berlin noch gab, auch ein Gerücht, dass in Ost-Berlin auch ein Blixer Bargeld wäre.
Und hast du ihn jemals getroffen?
Nein, ich habe ihn nie getroffen. Ich wünschte, das wäre wahr. Ich wünschte, es gäbe mehr als ihn. Inzwischen gibt es natürlich viele Blixer. Es ist witzig. Ich habe einen Journalisten getroffen, der mir gesagt hat, er hat seinen Sohn Blixer getauft. Was ja vorher eigentlich nicht möglich war, weil man muss ja in Deutschland immer aus so einem Katalog aussuchen.
Aber du hast den Namen
existent gemacht. Der ist zum Standesamt gegangen, hat gesagt, er möchte seinen Sohn Blixer nennen. Und zwar nicht Blixer Peter irgendwas, sondern Blixer. Und der Standesbeamte hat gesagt, da haben wir ja denselben Musikgeschmack. Und hat das anstandslos eingetragen.
Toll.
Das heißt, heutzutage können Sie mit diesem Präzedenzfall ohne weiteres Ihr Kind auch als Sohn Blixer nennen, weil da ist ja schon einer und im Ausland sowieso viele.
Ich danke dir.
Bitte.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch der Podcast mit Blixer gerade gefallen hat und ihr noch mehr über die 80er in Berlin erfahren wollt, dann kann ich euch den Podcast Grenzgänger empfehlen. Das ist die Geschichte des Musikers Mark Reeder aus Manchester, der 1978 nach Berlin kam und die ganze hiesige Szene, von der Blixer gerade sprach, kennengelernt, mit inspiriert und dokumentiert hat. Von ihm stammt ja auch der Dokumentarfilm B-Movie, der wurde ja eben auch kurz gestreift. Ja, und der mehrteilige Radio 1 Podcast Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds, kann ich empfehlen.